das Selbst oder das Göttliche oder das, was Gott ist, ist körperlos, formlos und eigenschaftslos, frei von jeder Bewegung und existiert als Einziges. Außer dem gibt es nichts. Es ist nicht entstanden und kann demzufolge, weil es nicht in Existenz ist, wie diese vermeintliche Form, die die Welt darstellt, kann auch nicht vergehen. Es gibt keinerlei Trennung, keinerlei Unterschiede in ihr. Und es erschließt sich dir, wenn es in dir so wird, wie das ist, was du bist. Still, eigenschaftslos, ungetrennt, nicht geboren und nicht vom Verderben bedroht. Als Einziges. Tatvam Asi, das du bist. So ist die direkte Übersetzung. Etwas besseres Deutsch, das bist du. Und da ist dieser Unterschied aufgehoben von einem das, was vermeintlich nicht du bist, vermeintlich getrennt von dir, als das, was zu erreichen wäre, und dir als ein jemand, der vermeintlich existiert, es aber nicht tut. Und dieser Lehrsatz, Mahavakya genannt, hebt diese Trennung auf und wird in einem Moment gesagt, wenn der Lehrer sozusagen den Schüler auf dem Sprung gerade noch erwischt, um ihm das noch sagen zu können, und danach wird der Satz nutzlos. Denn dann weiß der sogenannte Schüler, dass er der Lehrer ist, das Selbst ist und dass es nichts zu erreichen gibt. Dass also jegliche Idee von Trennung oder Verschiedenheit aufgehoben ist. Und darum geht es im Satsang, das oder sich als das zu sehen, sich zu erkennen. Und die einzige Voraussetzung ist die, dass es wirklich in dieser Form auch still werden kann. Absolut still, sodass sich nichts regt. Und aber auch so, dass sich potenziell nichts regen kann. Denn wenn es nur für einen Moment ruht, heißt es nicht, dass wirklich alles still ist. Und wir mögen glauben, wir sind schon still. Oder wir sitzen 2 Stunden und es passiert nichts. Und fragen uns, wo bleibt es selbst? Aber es bedeutet, du bist noch nicht still. Da ist noch Anhaftung an Geschichten, Vergangenheit und Projektion in die Zukunft oder die Idee, dass irgendwann mal Freiheit ist, obwohl sie ja schon ist und es nur Freiheit gibt. Und von dieser Täuschung zu befreien, von dieser Idee, jemand zu sein, der vermeintlich verschieden ist von seiner Natur, was ja ein Witz ist. Denn das, was meine Natur ist, wie kann ich davon verschieden sein? Aber diese Idee, diese Täuschung aufzuheben, das ist das Ziel von Satsang. Und vielleicht ist auch Ziel schon zu viel gesagt. Das ist die Bestätigung von Satsang. Das ist das, was Satsang ist. Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht irgendwann einmal, sondern ist schon. Und ist das, was du bist. Diese Qualität, die unter allen Umständen mit sich selbst identisch ist. Das ist, was Wahrheit ist. Und das bist du. Willkommen zum Satsang. Du wirst dich natürlich nur für dich selbst, für deine Essenz begeistern, wenn du dir das wert bist und wenn das für dich etwas ist, was von vornherein weit entfernt zu sein scheint und dann nicht erreichbar oder du dich erst dafür qualifizieren musst, wirst du dich kaum wirklich dafür engagieren. Und musst du dich wirklich dafür engagieren? Nein. Du bist es ja schon. Es gilt also nur zu schauen, wohinein, in welche Richtung, welche Ebenen du deine Aufmerksamkeit verschwendest oder investierst, sodass du nicht sehen kannst, dass das schon so ist. Wenn du sie noch verschwendest, dann gilt es zu schauen, in welcher Weise tust du es und was verspricht es dir, was kann es dir mehr geben als deine Natur? In der Idee, die du hast davon, weil du dafür gehst. Und wenn da nichts ist, was dich wegzieht, ja, dann brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. In dem Moment, wo dich nichts mehr davon wegzieht, von dem, was du bist, bist du frei. Frei im Sinne von, du weißt dann, dass du frei bist. Frei ist ja immer schon. Freiheit ist immer schon. Aber nicht für jemanden, der dann frei ist. Es gibt niemanden, der frei ist, im Sinne von, da ist jemand, der jetzt frei ist. Hat es noch nie gegeben. Es gibt nur das Aufheben oder Aufhören der Täuschung, dass Freiheit nicht ist. Und das entsteht dann niemand, der dann frei ist. Könnte der herkommen. Oder die. Ich sage immer der, aber ist immer die auch mit eingeschlossen. Auch die eingeschlossenen Dies sind damit gemeint. Zusammen mit den Ders. Und daher gilt natürlich auch im Satz schon der Hinweis, na, schau doch, ob es dich gibt. Und wenn es dich gibt oder du glaubst, dass es dich gibt, dann hast du ein Problem. Und das ist das einzige Problem, was die Thematik Angst und Minderwert ins Spiel bringt. Und Unzufriedenheit, Anhaftung an Angst und Angst und Unvollständigkeit oder Minderwert. Und es ist ganz einfach. Mach die Augen zu und schau, bis wer oder was ist da? Oder ist da jemand? Finde ich jemanden? Oder was ist, wenn es still ist? Oder was ist im Tiefschlaf? Oh, will ja niemanden finden. Noch nicht mal jemand da ist und da sein kann, der jemanden sucht, der im Tiefschlaf zu finden wäre. Oder wer oder was bin ich, wenn kein Denken geschieht und keine Gefühle auftauchen? Kann ich da für mich reklamieren, dass ich jetzt da bin? Ganz simple Form der Erforschung oder gleich direkte Frage, wer bin ich? Und spätestens dann, wenn sie ernst gemeint ist, wird es still. Ja, Und wenn es Stille gibt, gibt es keinen, der zu finden wäre und keinen, der die Frage stellt. Wie viel näher kannst du dir kommen? Und selbst die Frage von Nähe stellt sich nicht. Wenn es dich nicht gibt, herausfinden musst du es trotzdem, dass es dich nicht gibt. Ein kleines Paradoxon Praline. Finde als jemand, der nicht existiert, heraus, dass du nicht existierst. Wie einfach ist das oder wie schwer? Ist es schwer? Alles, was schwer ist, hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was wir sind. Ja.
Hast du auf deinem Weg auch viel mit Ramanas Frage, wer bin ich, gearbeitet? Das finde ich nicht so.
Erst später, also nach dem Aufwachen. Davor nicht. Ja, davor habe ich es mal probiert. Habe ich es mal probiert? Nein, habe ich nicht. Danach habe ich es probiert, als ich dann bei Papaji war. Da habe ich es dann probiert. Und davor nicht. Da gab es für mich die Frage gar nicht. Klar gab es die in dem Sinne, als ich natürlich immer erforscht habe, wer bin ich ohne die Geschichten drumherum. Das habe ich ja ganz früh angefangen. Aber nicht jetzt schon auch mit natürlich der Frage, wer bin ich, aber nicht im Sinne von die so anzuwenden, wie das als Praxis perfekt funktioniert, wenn man es nutzt. Aber als ich das erste Mal genutzt habe, dann war ich sofort da. Ist ja klar.
Greift sofort
und sofort Bliss. Ja. Landest sofort in dem, was man vielleicht Herz nennen könnte, vorsichtig ausgedrückt. Schwer, das zu definieren. Und hat sich für mich auch gezeigt, dass es auf der rechten Seite des Herzens war. Aber das heißt nichts. Also heißt nichts, dass man jetzt da sich darauf besinnen sollte. Aber da hinein ist es abgetaucht, das was die Frage war. Aber die hat sich dann in dem Herzraum beantwortet. Aber eingetaucht ist sie da. Fand ich interessant. Aber ich hatte vorher schon davon gehört. Vielleicht, das weiß man ja nie. Ja. Was es dann bewirkt, dass das dann so passiert. Die Frage ist ja die Basis für jeden Wunsch, sich zu kennen und die Ebenen zu verlassen, die man bis dahin gelebt hat. Denn das ist ja der Wunsch, das zu transzendieren oder zu verstehen, was in der Form läuft oder was schräg ist und Leid verursacht. Und wenn man dann auch nur einen Aspekt davon für sich verstanden und geklärt hat, der dann nicht mehr läuft wie zuvor, weiß man um die Bedeutung dessen, was dann auftaucht. Und dann geht's eigentlich immer klarer in die Richtung, dann wirklich zu wissen, wer bin ich eigentlich, wenn die ganzen Aspekte abfallen, die in mir Leid bewirken oder die auch abfallen können und deswegen nicht zu mir gehören. Das ist ja das Grandiose, dass man sehen kann, dass dann Aspekte, von denen man dachte, das bin ich ja und es gehört zu meinem Ausdruck dazu, plötzlich gar nicht mehr sind. Ja. Also kannst du ja dann möglicherweise die ganzen Ausdrucksformen nicht sein, die in dir auftauchen. Und wenn du an dem Punkt bist, das ist schon verdammt cool. Dann willst du einfach wissen.
Die Frage, die säbelt irgendwie alles ab, finde ich.
Ja, ja. Neidlos. Reduziert die ganzen Gebäude der Idee, jemand zu sein, bestimmte Eigenschaften zu haben, zu Asche. Das ist der Sprengsatz, der da gelegt ist. Ja, ja. Der zündet auch. Ja.
Ja, Lehrer, die wandeln die Sprache ab, in was bin ich? Macht das irgendeinen Unterschied?
Ja, weil es schon, wie soll ich sagen, dieses was führt eigentlich weg von dem, dass man sich als ein Mensch sieht, der dann als ein Wer noch bleibt, während das Was für mich zu objekthaft ist. Weil Was ist immer eine Frage zu irgendwas, was dann auftauchen kann. Aber letzten Endes spielt es nicht eine so große Rolle. Man kann es auch nutzen. Aber diese Frage, wer bin ich, hat für mich mehr Kraft, weil einfach so wie viele Begriffe wie Brahman und Om einfach durch die Praxis von vielen Menschen so angereichert sind mit Inbrunst oder Intensität, dass es mehr Kraft hat. Und das, was viele Menschen vorher gemacht haben, hat einen Einfluss auf uns, wenn wir diese Begriffe für uns verwenden. Und ich finde, diese Frage, wenn die mehr mit dem Persönlichen verbunden ist, hat das mehr Effekt, weil dieser persönliche Aspekt will das ja wissen, gefärbt durch die Ich-Identität. Der will ja wissen, wer ich jetzt bin. Der will auch was davon haben. Und ich glaube, dass das mehr Überzeugung in sich birgt, als zu fragen, was. Auch wenn es nur zwei Buchstaben sind, die anders sind. Denn die Frage geht ja von der Persönlichkeit aus. Und die will einen Vorteil davon. Die will wissen, wer. Und die will natürlich auch dabei sein, wenn gefeiert wird.
Mir kommt das, wer bin ich, auch irgendwie echter und wahrer und tiefer vor, und die Frage.
Ja. Ja, weil es uns mehr berührt. Gerade weil wir eben aus der persönlichen Perspektive leben und auch die Frage stellen. Und da ist das für uns relevant. Wir sehen uns nicht als ein Was. Obwohl man natürlich sagen kann, was kommt letzten Endes dabei raus? Mehr ein Was als ein Wer. Das ist wahr. Ja, aber die Frage, und das nochmal, ja, das ist ganz gut, das nochmal so zu sagen, denke ich. Das ist ja, sehr komplex, die Frage, obwohl sie ganz einfach ist. Aber in der Anwendung ist es ja nicht nur die Frage, wer bin ich und fertig, sondern die Praxis, um wirklich dabei bleiben zu können, ist dann auf dieses Ich fokussiert zu sein. Wer bin ich? Man will wissen, wer oder was dieses Ich ist. Und in dem Fokus auf das Ich transzendiert sich das Ich und man ist mehr involviert in das Gefühl, was dazu auftaucht. Denn das Ich ist ja eigentlich ein Gefühl. Es beginnt als ein Gefühl in den Reaktionen, die in der Form passieren, bevor man dann irgendwann sagt, ich bin das ja jetzt hier. Und taucht immer wieder auch als ein Gefühl auf, das sich dann als Gedanke auch manifestiert. Also zunächst ist immer erst eine Regung im System und die Energie präsent und dann taucht der Gedanke dazu auf. Und insofern ist dieses Wer sehr bezogen auch darauf. dass man dieses Gefühl im Blick hat. Hat aber nicht jeder, weil nicht jeder dieses Gefühl oder das als ein Gefühl spürt. Und der Vorteil davon, das als ein Gefühl zu spüren und darauf fixiert zu sein, ist, man hat, obwohl man sich auf das Unbegrenzte und Eigenschaftslose ausrichtet, man hat etwas, worauf man sich fokussieren kann, was man spüren und wahrnehmen kann. Und wovon man dann wissen kann, aha, wenn ich die Frage stelle und mich auf das Ich besinne, dann bin ich auch da. Und das ist für viele Menschen total wichtig, obwohl viele das gar nicht wissen, wie es geht oder dass es so geht. Aber die Möglichkeit, sich darauf auszurichten, auf etwas, was so wie greifbar ist, ist leichter für viele als, und deswegen können viele mit der Frage nicht so sein, weil sie landen dann bei nichts Greifbarem. Und dann wissen sie auch nicht, bin ich da jetzt oder bin ich nicht und was sollte jetzt die Folge davon sein, dass ich mir die Frage stelle. Daher ist es eine sehr persönliche Geschichte natürlich. Und daher lange Erklärung für das Wer. Ein Plädoyer für das Wer. Damit man sich nicht mehr so wehren kann. Sonst müsste man sich wassen können. Wolltest du was sagen?
Ja, für mich erschließt sich gerade das zur Selbsterforschung eigentlich alle W-Fragen, die ich stelle. Auch wenn ich frage, wie bin ich, da forsche ich doch auch selbst. Was bin ich, wer bin ich, spielt eigentlich gar keine Rolle, oder?
Das spielt schon eine Rolle. Allein an die Frage, wie bin ich, das ist wieder ein Beginn von einer Analyse. Wie bin ich?
Ja. Und das ist nicht ähnlich zu
helfen? Nein, du bist so fokussiert auf das, wie dein Ausdruck ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Eher die Frage anders zu nutzen und das Wer anders zu nutzen und von daher ist es auch viel hilfreicher in der Praxis im Umgang, wenn du jetzt nicht in einer Phase bist, wo du da landen kannst oder wo du darauf fixiert sein kannst. Mhm. Wenn da mehr Unruhe ist oder du arbeiten musst oder unterwegs bist, dann kannst du das Wer verdammt gut nutzen, um dann zu sagen, so, wer geht jetzt hier, ja? Oder wer ist sauer, wenn das dann passiert, ja? Oder wer ist jetzt aus Versehen mal friedlich? So. Und daher ist es gut, wenn das so verinnerlicht ist, dass es dir dann auch in den Sinn kommt. Und wenn du mit zu viel arbeitest, wirst du sehen, du kommst durcheinander. Du weißt irgendwann nicht mehr, was du fragen sollst. Und du vergisst es auch. Wenn zu viel ist, ist zu viel Zerstreuung. Daher muss auch diese Ausrichtung total fokussiert sein und einfach. Simpel, so simpel wie es geht. Und die Frage, wer bin ich, muss man sich ja nur einmal stellen, dann bleibt man bei dem Ich. Fertig. Ja, in dem Bewusstsein, dass das die Frage ist, die man sich stellt, dass man wissen will, wer oder was dieses Ich ist. Und dann kannst du das Wer für andere Momente nutzen, wenn du in Aktion bist und dich da leicht herausziehen lässt und dich aber balancieren willst. Kannst du aber auch immer auch sagen, ich. Ja, geht auch.
Auch bei jeder Emotion, ja, das inzwischen. Wer ist da traurig, wer ist wütend?
Ja. Ja, das ist total genial. Weil das so sehr subtil ist, haben viele Menschen den Eindruck, dass da nicht viel passiert. Aber es passiert ohnehin das meiste auf den Ebenen, wo man nicht merkt, dass was passiert. Ja, weil die oberflächlichen Ebenen sind eigentlich uninteressant. Das sind ja nur die Wirkungen von dem, was im Untergrund passiert. Und die Stille wirkt im Untergrund, eben weil sie so subtil ist und wir sie kaum wahrnehmen, haben wir gar nicht die Sensoren, um wirklich festzustellen, was die jetzt dann in uns in jedem Moment bewirkt, wenn wir in dieser Frage sind. Aber jeder Moment ist da kostbar. Dass überhaupt eine Frage, die so einfach ist, aus drei Worten besteht, dieses komplexe Geflecht einer Idee, eine Prägung zu sein und die zu verteidigen, auseinandernehmen kann, das ist schon unglaublich. Wir wissen ja, die persönliche Struktur ist gut verteidigt, gut aufgestellt.
Mir ist gestern so dieses Nein dieser persönlichen Struktur deutlich geworden. Und das war so vehement. Also immer wenn kein Fokus ist, war so das Gefühl, dann ist eigentlich dieses Nein und dieses totale Festhalten an diesem Nein. Es war dieses Nein ist alles, was ich bin, damit behaupte ich meinen Standpunkt.
Ja, klar. Was ist denn die Persönlichkeitsstruktur? Die hält ja an, also diese Struktur hält ja an sich fest, dieser Mechanismus. Und damit können wir sagen, dass das ein Nein zu dem ist, was man ist. Ja? Nicht direkt in dem Sinne, aber die Auswirkung ist ja das. Das ist ein Nein.
Das ist das, was mich dann immer wieder rauszieht.
Das zieht dich immer wieder raus und das ist letzten Endes auch ein Nein zum Leben.
Ja.
Nein zu allem. Ja, weil wenn das Nein zum Leben ist oder besser gesagt zu sich selbst und damit dann als Rundumschlag in Bezug zu allem, weil wir sehen uns ja als alles um uns herum, vollkommen gespiegelt, dann ist das ein Nein zum Leben. Und zu dem, was Leben als Leben selbst ist, also das Selbst natürlich auch. Und auf der einen Seite sagst du, du kämpfst immer dafür, willst nur das. Und auf der anderen Seite, sobald Ruhe ist, sagst du von wegen. Von wegen heißt ja von den Wegen abgekommen. Ja. Und das Nein gehört zu der Selbstbehauptungsstruktur dazu. Ja. Die Idee dieser Persönlichkeitsstruktur ist ja, wenn in diesem Nein, wenn sie ein Nein hat, dann ist sie mächtig und kann zu ihrem Vorteil leben oder verschiedene Facetten oder fast alles ablehnen. Aber tatsächlich potenziert sie ja damit das Leid. Die Ablehnung bringt überhaupt nichts. Also bringt überhaupt keinen Vorteil.
Das war existenziell so, dieses Nein, und diesen Nein bin ich nichts. Darum geht es ja genau.
Spielt keine Rolle, als was man sich definiert. Hauptsache, man hat was. Aber das hat natürlich nichts. Aber du freust dich ja noch drüber. Ich freue mich ja drüber. Über das tolle Nein.
Nein, das ist witzig zu sehen. was da für schräge Vorstellungen sind. So.
Ja.
Es hängt da noch was, weil ich sehe tatsächlich auch das Positive noch. Es war eine Zeit lang ja im Kontakt mit meinem Vater wichtig, mein Nein, um erstmal eine eigenständige Autonomie aufzubauen und nicht diese Marionette zu werden, die Vater oder Mutter von wollten. Also ich hatte erstmal sozusagen die auch eine Überlebensfunktion gehabt.
Das hat ja alles seinen Zweck, obwohl wir nicht vollumfänglich durchschauen können letzten Endes. Aber natürlich hat es seinen Zweck, weil so ist dein Ausdruck als persönliche Projektion, vermeintlich persönliche Projektion des Bewusstseins. So, und das muss dann das machen. Was sonst? Keine andere Chance, wenn sich das System so wie es ausgestattet ist, bedroht fühlt, muss es sich lernen zu verteidigen. Tut es. Kann nicht jedes, aber deins kann es. Warum? Weil da ein großes, starkes Nein ist bezüglich deiner männlichen Seite. Ja. Das ist ja, was der Vater uns reflektiert. Das hat ja mit dem Vater gar nichts zu tun, aber der spielt die Rolle gut. Der sagt so. Also ich will dir nur sagen, so bist du. So bist du zu dir. Ja, das ist, was die Eltern uns spiegeln und das Umfeld, in dem wir sind. Partner, Hunde, Wellensittiche, Ameisen. Das ganze Paket. Das ist, was dahinter steckt. Was sagt uns jemand da, indem er das in Gang bringt, was da als Nein ist? Welche Seite ist das? Das ist sogar dieselbe Seite, die dein Vater dir repräsentiert, sogar im Ausdruck des Neins. Versuchst du Stärke zu demonstrieren, ja, die du von der anderen Seite so empfunden hast, dass du dich dagegen verteidigen musst. Stehst du? Damit sagst du, deine Stärke will ich nicht haben, aber auf der anderen Seite?
Ich bin selbst stark.
So, eben. Also könntest du deinen Vater lieben, wenn du dich für den Stärke lieben würdest oder könntest. Du müsstest es sogar lieben. Wir lieben nur das, was wir sind. Was anderes geht nicht.
Für deine Stärke auch gewundert, ja.
Aber wichtig ist, wo du einerseits deine Stärke gelebt hast, weil du dich da verteidigen musstest, und andererseits sie vielleicht noch nicht lebst, weil du das Nein ja noch in dir hast, das noch nicht integriert hast.
Also das Nein, mein Vater gegenüber, bezog sich ja eher auf meine weibliche Seite. Ich wollte nicht Mädchen sein, also nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, du wolltest nicht Mädchen sein, ja. Weil du sonst von ihm als Mann gesehen wurdest oder weil du so gesehen wurdest, bin ich da am richtigen Dampfer? Wenn du nicht Mädchen sein wolltest, bezüglich deines Vaters, was hat das sonst zu bedeuten?
Jetzt habe ich gerade vergessen, was du gesagt hast.
Bezog sich das darauf, dass dein Vater dich als Frau gesehen hat und nur weil du eben Mädchen bist, vermeintlich, und du das nicht wolltest, dass er dich als Frau sieht. Weil das sagtest du jetzt gerade, weil ich Mädchen bin.
Also, weil Frauen für ihn halt Sexobjekte waren. Und
ja, eben.
Und genau.
Okay, aber das ist jetzt das Nein, aber ich meine, das Nein, was da jetzt noch ist, inwieweit siehst du das jetzt in Relation dazu, dass es daher kommt? Weil wenn für dich Meditation aufhört und dann das Nein auftaucht, bezieht sich das ja nicht darauf, dass du ständig Sex im Sinn hast oder denkst, dass jemand anders das im Sinn hätte in Bezug zu dir, sondern das muss ein vollumfängliches Nein sein.
Ja. Das war ja auch nur ein Aspekt, wo das Nein war.
Ja.
Das Nein war ja ganz viele Aspekte.
Ja, und damit hast du ja ein Nein zu dir. Und auch auf der, natürlich auch auf der sexuellen Ebene, wenn wir jetzt das Thema rausgreifen würden, aber wir haben ja mehr Themen. Wir müssen uns nicht darauf besinnen.
Das ist so schräg, weil das erstmal das Nein war ja ein Ja zu mir, weil ich nicht fremdbestimmt sein wollte. Aber jetzt ist es ein Nein zu meinem wahren Selbst.
Sicher? Indirekt.
Das zieht mich raus aus dem Fokus.
Ja, indirekt, aber es ist ein Nein zu anderen Ebenen, die dich dann da rausziehen. Damit ist natürlich indirekt der Fall. Das können wir jetzt daraus schließen, dass du prinzipiell ein Nein hast in Bezug auf das Selbst? Ich glaube eher nicht. Nee. Eben. Daher geht es dann mehr um die vielen Neins in Bezug zu insgesamt oder dieser Rundumschlag des Neins. Und dieses Nein bezieht sich immer auf dich. Nimm mal die männliche Seite raus. Das Nein zu dir.
da sind wir dann wieder im Hinterwelt, genau.
Da sind wir endlich wieder angekommen.
Prima.
Ja, ist klar. Es gibt ja nichts Neues, oder? Hast du gehofft, es gibt noch ein neues Thema, dass wir noch eins auftun können, aus zwei noch drei.
Auch mal was nicht damit zu tun hat.
Ja, naja, das andere eben. Ja, also sind wir wieder dabei. Schau, welchen Vorteil es diesem System gibt, dass es eben ein Nein zu sich selbst hat, also dass es nicht okay ist und sich dann auch nach außen so darstellt, weil sonst macht es ja keinen Sinn, hast du keinen Vorteil davon.
Dann wäre es ja die Selbstbehauptung, dieses...
Wirklich? Ja, Selbstbehauptung durch Minderwert, durch Defizit. Ja. Das ist der Versuch.
Und egal womit, Hauptsache ich selbst...
Naja, egal womit geht nicht, weil dein System kann nur ein Prinzip ausdrücken, was das Essentielle ist. Da gibt es keine Wahlmöglichkeit, Hauptsache das, sondern es geht immer nur eins. Das, was die Tendenz dieses Systems ist, in die Richtung versucht es sich zu behaupten oder zu bestätigen. Oder eben den Vorteil zu erwirtschaften, was dasselbe ist. Du willst ein Loser sein, sagen wir es deutlich. Naja, klar. Weil, also was hat dein System davon? Das ist immer wieder der Knackpunkt, an dem wir landen. Was hat dein System davon, dass es sich so runtermacht? Wem will es damit beeindrucken? Das ist doch der Punkt.
Wir sind ja gerade beim Vater, also ist es dieser Widerstand auch wieder gegen den Vater?
Na, ist doch der Widerstand gegen alles Mögliche, aber... Oder? Dann ist alles, was dir in deinem Leben begegnet, in dem Nein, in dem Widerstand, dein Vater? Naja, dann müssten wir sagen, du projizierst deinen Vater oder das Defizit in Bezug zu deinem Vater auf alles, was dir begegnet. Wenn das Thema ist. Müssten wir das sagen. Dieses Prinzip, verstehst du, dass du, also müsstest du schauen, so was wollte ich von meinem Vater, was ich nicht gekriegt habe, wenn das Thema ist. Und dann bist du mit deinem Nein natürlich kontraproduktiv sogar. Verstehst du? In der Abgrenzung. Vielleicht wolltest du ja deinen Vater als Mann. Nein? Vielleicht. Vermutung liegt nahe.
Also das normal Kindliche halt.
Oh ja. So naiv bin selbst ich nicht. Wir wissen, der Mann ist der erste Liebhaber der Tochter.
Genau. Das meine ich irgendwie normal kindlich.
Okay. Wann beginnt? Na gut. Okay, also meinen wir dasselbe. Ja, aber wie gesagt, ist er dem nicht nachgekommen, sagen wir es mal so. Verstehst du, weil es muss ja ein Defizit geben, wenn das der Wunsch gewesen wäre und weißt du, dem nachzugehen, heißt nicht, dass sich das umsetzt, davon sprechen wir nicht. Dass es dazu kommen muss, dass es einen Kontakt gibt, das nicht. Aber was auf der Ebene hier dieser Fiktion geschieht, darum geht's. Und was man sich dann daraus zurechtbastelt und was unerfüllt bleibt. Und das ist das, was du erforschen musst. Was ist unerfüllt? Und dir zugestehen, dass du vielleicht da Wünsche hattest, von denen man weiß, sie sind eigentlich nicht okay. Weil es ist nicht dein Mann, zum Beispiel. Ja? Und die man sich nicht zugesteht, dass man die hat. Dass sie aber da sind. Und vielleicht das unerfüllte Ding ist. Und dann, weil er dich nicht als das gesehen hat, vielleicht ist, wie gesagt, deswegen sage ich, ist er dem vielleicht nicht nachgekommen, dich zu bewundern und du hättest es nur gern gehabt und du hattest dann Nein deinem Vater gegenüber, weil er das eben nicht tat. Verstehst du? Weil wir müssen irgendwo schauen, wo kommt das Defizit her? Das versuche ich verzweifelt. Zu entdecken da drin. Und für mich kann es nur da drin liegen, eigentlich. Aber schau für dich selbst. Welche Überlagerung darf stattfinden, wenn du jetzt in einem Nein unterwegs bist? Ja? Weil das begegnet dir ja tagtäglich. Die alte Geschichte ist schwer vielleicht wieder bewusst zu machen. Aber zu schauen auf den Ebenen, und dann weiß man das auch. Ich glaube, dass es ist. Ich würde schon fast sagen, ich weiß es, dass es so ist. Aber ich traue es mich nicht.
Ich habe gerade den Eindruck, das ist jetzt eigentlich zu persönlich, wenn ich da weiter noch.
Ah ja? Dann sag mir was Unpersönliches, was uns weiterhilft. Es ist auf der ganz persönlichen Ebene, verdammt persönlich.
Okay, und da ist es ja total widersprüchlich.
Vermeintlich,
ich
ja.
Ich dachte, ich habe das doch schon alles geschaut mit meinem Vater. Er ist ja gegangen dann, als ich 12 war.
Das liegt dann liegt es ja noch näher. Also, dann sind wir ja mittendrin.
Ja. Und was, also psychisch ist er ja immer gegangen. Also ich habe nie die, einerseits nie die Anerkennung als eigenständiges Wesen oder Mädchen bekommen von ihm, weil er nur in seinen Projektionen war.
Aber wo, was ist dann jetzt das Nein in dir in Bezug zu ihm?
Dass ich nicht so sein wollte, wie er mich haben wollte.
Und da bist du sicher. Das hat er so ausgedrückt, oder woher weißt du es?
Also zum Beispiel, er hätte ja gern gehabt, dass ich Pianistin geworden wäre und das Klavierspielen so liebe wie er. Und ich war in diesem Konflikt, einerseits seine Liebe zu wollen, habe dann geübt, ein bisschen Klavier gespielt, aber es war nicht mein Ding.
Ja, und dann hast du doch aufgehört.
Da habe ich aufgehört, aber erst als Jugendliche. Und die Dinge, die ich toll fand, die fand er gut.
Also ist doch da das Defizit, dass du seine Liebe gewinnen willst, oder nicht?
Ja.
Auf welcher Ebene auch immer.
Ja. Von ihm so anerkannt werden, wie ich bin. Das war das Defizit immer.
Das weiß ich nicht, ob das stimmt. So wie du bist, ob man das so sieht. Wie gesagt, wenn du dich da in einer anderen Rolle sehen würdest, ist es nicht so, dass du Anerkennung willst dafür, wie du bist, sondern wie du gerne wärst.
Weil ich mich ja für ihn verbogen habe.
Zum Beispiel. Oder wie gesagt, vielleicht was anderes wolltest, unbewusst. Und natürlich bist du sauer auf deinen Vater, weil er nie da war für dich. Also, dass er dich nicht lieben konnte. Und dann willst du natürlich Liebe. Klar. Um jeden Preis. Und wie kriegst du die, indem du dich noch mehr runtermachst als vorher schon. Also vorher nicht genügst und so, jetzt erst recht nicht. Das würde auch eher zu deiner Struktur passen. Mhm. Jetzt mache ich erst recht nicht das, was du willst. Und dann kriege ich die Aufmerksamkeit von dir.
Ja. Indem ich ihn dann wütend gemacht habe. Sozusagen.
Zum Beispiel. Ja.
Und ich war andererseits sehr ähnlich. ich war immer das
sagen wir doch die ganze Vater Zeit
gewesen. Und mein Vater war oft enttäuscht über meine Mutter, also da kommen wir dann schon in diese Themen rein, dass ich eigentlich eine bessere Ehefrau für meinen Vater.
Ja.
Und er hat viele Sachen mit mir gemacht dann, wenn er enttäuscht war mit Mutter. Und dann bin ich mit ihm mit und hatte Spaß.
Ja, siehst du. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass sich das da vermengt hat, aber da musst du für dich schauen, ob es stimmt. Und vielleicht musst du das gar nicht genauer anschauen. Wichtig ist eben einfach, dass du da die Tendenz entwickelt hast, zumindest in Bezug zu deinem Vater, vielleicht auch in Bezug zu anderen, und dich eben eher abzuwerten, um was zu bekommen. Aber das wissen wir schon, das ist die alte Struktur. Aber wenn die immer weiterläuft, verstehst du?
Ja.
Wenn das immer weiterläuft und sich immer wieder neu aufbaut, sind wir mit dem anderen Thema näher dran. Mit dem anderen selben. Also mit dem in Bezug auf deinen Vater und in Bezug auf Sexualität, nennen wir es beim Namen. Die bessere Ehefrau hat. Dann musst du dir deine Rolle als Frau anschauen. Das gehört dazu. Welchen Aspekt lebe ich? Oder auch noch im Widerstand bezüglich Vater. Stehst du? Es geht ganz schön weit. Es ist ganz schön persönlich. Ja? Da liegt der Hase im Pfeffer, sage ich dir. Mit oder ohne Hase, da ist Pfeffer drin.
Über Sexualität rede ich jetzt hier nicht. Über Sexualität rede ich jetzt hier nicht.
Ja, ist total fein. Klar. Aber du siehst vielleicht den roten Faden. Das wäre mir wichtig, dass du den siehst. Sonst ja. Jetzt sind wir dran. Wir müssen jetzt nicht weitermachen, aber wichtig, das zu sehen, wenn es stimmt.
Ja. Ich dachte immer, ich habe doch schon alles bearbeitet und weiß da Bescheid und das ist doch klar. Aber jetzt beim drüber reden merke ich, ja, das hat noch Energie.
Yes. Ja, ist alles ganz schön verquickt, verzahnt, verborgen auch, gut verborgen.
Wie man sich verbiegt, um Liebe zu bekommen.
Ja, es geht natürlich immer darum. Ich lasse es immer auch gern so stehen, damit man nicht das auch noch immer definieren muss neu, aber es geht da nicht wirklich um Liebe. Es geht um das Erfüllen von Vorstellungen, die man hat, was man meint, was man braucht. Und das hat mit Liebe dann nichts zu tun. Also man will um jeden Preis die Aufmerksamkeit oder irgendwas oder irgendeine Idee, die im System ist, durch jemanden anderen erfüllt bekommen. Ja? Liebe ist es nicht. Wäre es Liebe, die du möchtest, würdest du nicht mit den Mitteln vorgehen. Also würdest nicht mit einer extremen Begierde vorgehen. Du würdest auch nicht mal mit einer extremen Ablehnung oder jetzt, wie wir es gerade eben hatten, mit einem Nein zu Werke gehen. wenn es um Liebe ginge. Und dann würde auch Liebe dabei rauskommen bei den Versuchen. Ja? Aber bei dem, was wir hier immer aufdecken von diesen Grundprinzipien von Angst und Minderwert, kommt niemals Liebe dabei heraus. Sonst müssten wir uns dem Thema gar nicht widmen, würden alle sagen, ha, super, Moni, ich bin ängstlich und minderwertig und ich habe eine gute Zeit, verdammt nochmal. Ja. Weil in dem Versuchen da nicht ängstlich zu sein oder besonders ängstlich zu sein, was dasselbe ist, oder besonders minderwertig oder nicht, oder machtvoll zu sein, kommt immer Liebe dabei raus. Da sage ich, wow, oh, möchte ich auch haben. Aber Tatsache ist, es ist nicht der Fall. Also es ist ein Game oder ein Zwang, eine Bedürftigkeit zu erfüllen, die aus Momenten kommt in unserem Leben, wo wir einfach uns dessen nicht bewusst sind, wie diese Struktur, die als Persönlichkeit auftaucht, greift. Ja, sind wir uns nicht bewusst. Und dadurch entstehen Defizite und denen rennen wir später hinterher und wir wissen dann nicht, wenn dann mehr Bewusstheit darüber ist und die Idee, ich bin jetzt jemand, wir wissen gar nicht, wofür wir gehen. Das sehen wir ja. Ja, wir sehen es ja jetzt hier und immer wieder neu, das, wo ich denke, Mensch, ist das doch so klar, man kann das doch so sehen, worum es dir jetzt geht, aber die Menschen sehen es gar nicht. Sonst denke ich immer, es liegt auf der Hand, aber das tut es eben auch nicht. Tut es und tut es nicht. Also entscheidend ist ja für alle, was kommt dabei raus, wie ich lebe. Ja? Oder wie ist es eben, wie geht es mir gerade? Und mit dieser Methode, Defizite zu leben, also entfernt von der Kenntnis unserer Natur einen Ersatz zu leben, bekommen wir nur einen Ersatz. Immer. Wir bekommen niemals das Ganze, das, was wir als Liebe bezeichnen. Und dafür haben wir Ersatz, um dann irgendwann klären zu können, so Liebe ist nicht das, was deiner Vorstellung entspricht, wie andere sein sollten, damit du eine gute Zeit hast und die du dann aber auch gar nicht hast, weil das nur eine Vorstellung ist, die du hast. Und wenn die sich erfüllt, bist du auf der Ebene der Vorstellung, also der Fiktion und nicht der Realität.
Dann kann die persönliche Struktur gar nicht lieben.
Nein, natürlich nicht. Das ist doch klar. Das sagen wir doch die ganze Zeit. Liebe ist was anderes, hat nichts mit Persönlichkeit zu tun. Gegenteil, wenn die auf dem Plan ist, ist es vorbei mit der Liebe. Aber sie redet die ganze Zeit von Liebe. Ja. Dabei geht es eher um Lieber. Ich hätte gern Lieber. Da ist nur ein R hinten dran. Und der ganze Kosmos ist in Trauer. Mit diesem Lieber.
Aber man kann doch einen Geschmack bekommen von der wahren göttlichen Liebe.
Ja, das ist eben die Frage. Ich meine, das ist eben die Wirkung, die es hat, wenn da keine Trennung ist zwischen dir und dem Göttlichen. Dann ist Liebe oder zwischen irgendwas. Dass es ein Zwischen nicht gibt, dann ist Liebe. Und das ist eine Selbstverständlichkeit von Nichtgetrenntheit und die Folge davon ist, dass man zufrieden ist, glücklich ist. Dann könnten wir sagen, wir bekommen einen Geschmack davon, wenn in uns das sich präsentiert, was Liebe ist, und die Folge davon ist dann bei dem einen, bei dir mehr ekstatisch ein Gefühl und bei den anderen Frieden, Zufriedenheit oder sanfte Glückseligkeit, bei manchen Ekstase. Aber eigentlich ist es so still.
So weiß ich auch.
Wenn du das als Geschmack von Liebe bezeichnest, bin ich einverstanden. Ja. Das andere, weißt du, das vermeintlich Zwischenmenschliche beziffere ich oder nenne ich Zuneigung. Man ist jemand zugeneigt und das hat immer etwas damit zu tun, wie man selbst in dieser persönlichen Struktur beschaffen ist und der sogenannte oder die auch. In dem Abgleich von Vorstellungen, sagen wir es mal so, gnadenlos. Es ist mehr, was Zuneigung ist, weil da suchen wir nach dem, was uns entspricht und schauen, dass es der andere auch erfüllt. Und wenn das, was wir dann meinen, wie wir sind, der andere erfüllt, dann nennen wir es Liebe, aber es ist Zuneigung. Man ist jemandem zugeneigt. weil man, und das kann man nur, und deswegen finde ich den Begriff so genial, weil man eine Distanz fühlt zwischen sich und dem anderen oder für sich wahrnimmt, und daher Zuneigung. Also dann, man neigt sich dem anderen zu, damit man da landen kann, wo man sich selber wiedererkennt. Das ist das Geschäft von Zuneigung, ist mehr so ein Geschäft.
Die Sonnenblume neigt sich auch dir zu.
Ja, ich bin dem aber sehr abgeneigt, weil ich weiß, dass die auch färbt. Von vorne.
Das kann man frustriert sein.
Das kann man. Nein, glaube ich nicht. Das ist schon gut. Passt schon. Ja, kann ganz schön nüchtern aussehen, vermeintlich so eine Freiheit, oder? Ist aber nicht.
Ja, aber diese Zuneigung ist ja auch das, was im Satz dann erstmal passieren muss.
Das ist auch ja ein Teil des Spiels, ja, dass man da natürlich, also passieren muss es nicht, aber es ist meist so, dass da eben immer jemand auftaucht, der sagt, ich bin jemand und ich bin jetzt fasziniert von etwas, wo ich noch nicht sagen kann, vielleicht was es ist. Das schon, ja. Das braucht's. Solange man sich als noch nicht das sieht, ist das so. Ja. Aber auch der andere Aspekt, weißt du, weil in der Zuneigung ist auch gekoppelt, wie wir es eben auch gerade gut gesehen haben, in dem nicht entsprechen wollen oder in der Verweigerung oder in dem Nein dazu oder in der Ablehnung natürlich.
Ja, sich selbst sozusagen bestätigen in der Person, die man ja ist, sozusagen. Das ist immer wieder, ja, es ist ein Spiel, was eine Weile geht und dann kann es auch aufhören.
Ja, wenn da die Bereitschaft ist, das zu sehen, dass es ein Spiel ist und dass es einem nicht dient, dann kann es aufhören. Und das ist gut. Ja. Sonst ist es eine Qual, im Satsang auch zu sein, weil man ist immer hin und her geworfen zwischen Anziehung und Ablehnung dann. Aber es sind immer Aspekte von sich selbst. Und wenn man die Bewusstheit schon hat, dass das Spiel in einem immer läuft, was einen selber spiegelt,
das
ist schon mal sehr, sehr gut.
Ja, mich hat das erinnert. Also dieses Hin und Her an, ich hatte mal eine Phase vor 25 Jahren oder so, wirklich tiefe, also manische Depressionen. Und da habe ich auch so eine Höhenflüge und dann hatte ich Abstürze. Und dann kam ich aus dem Tal nicht mehr raus mit ganz schlimmen körperlichen Symptomen und so weiter. Da habe ich wirklich. Und das Leben hat mir wieder rausgeholfen und durch TM und so weiter hat sich so viel erlöst. Aber jetzt in der Phase von Satzung kam mir das wieder so vor. Also wenn ich die höchste Glückseligkeit hatte im Inneren, dann wenige Tage später habe ich wieder was entdeckt oder so, was mein Verstand oder was in Aktion gebracht hat und dagegen.
Ja.
Wow. Also und das konnte ich jetzt eine Weile beobachten und jetzt, wie gesagt, ist irgendwie.
Jetzt bist du so ein Stück weit leid.
Ja, genau.
Ja, und das ist natürlich in Bezug zu dem, was du geschildert hast von vor 25 Jahren, das ist natürlich das Prinzip von diesem Heiß und der Anhaftung daran, dass man eben bestimmte Zustände haben will und dann folgt die andere Seite. Das ist einfach so in der Polarität. Es ist wichtig, dass du dir schauen, dass es darum geht, dass man eben sich definiert durch eben besondere Erfahrungen. Und die müssen immer sein. Und die besonderen Erfahrungen ist nur eine Seite der Medaille. Aber, und die Medaille gilt es zu zerschneiden, sodass beide Seiten wegfallen und nur auf die Mitte, wo keine Medaille mehr ist, übrig bleibt. Das ist die Kunst. Das ist nicht leicht. Das Leben ist ja auch nicht leicht, wirklich. Es ist ja schon eine Herausforderung. Und natürlich ist es klar, dass dann das System jeweils die bessere Seite bevorzugen möchte.
Ja, das ist ganz klar. Für mich war es leicht. Also ich bin eigentlich zu Satsang gekommen wegen der Umstände im Außen. Also Kostiva Seto im letzten Interview mit dem ganzen, mit der Friedensthematik und so. Durch Analyse dieser fiktionalen Ebene, ja. Also diese.
Du wolltest Freiheit.
Ich habe versucht aufzuwachen innerhalb der.
Du wolltest Freiheit für alle?
Nein, also jetzt, Moment. Ich gehe mal
in Satz auf.
Nein, ich habe das einfach beobachtet, was im Außen geschieht, ja. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, das kann ja nicht. Also irgendwie stimmt alles nicht. Ne? Hm. Und dann, dadurch wurde ich auch hingeführt. Hm. Und dass dann aber so viel Persönliches dann hochkam aus vergangener Zeit oder so. Dass man
das heißt aber, dass du hier richtig bist.
Na ja, klar.
weil ohne das geht's ja nicht, dass sich die Ebenen erlösen, die man immer von sich fernhalten will und von denen man es auch manchmal gar nicht weiß, dass sie noch vorhanden sind.
Das hat sich beruhigt. Also ich dachte, es wäre alles aufgelöst. So was kann man manchmal liegen.
Ja, ja. Ja, naja, ich meine, das ist ja noch nicht mal ein Falschliegen in dem Sinne, weil sich dir eine Qualität dann gezeigt hat. Dann musstest du davon ausgehen, dass das alles okay ist. Aber das Leben ist natürlich dann, wenn in dem System ansteht, dass sich mehr Freiheit zeigt, auch gnadenlos in Form der Konfrontation damit, dass es noch nicht so ist. Und das ist ja toll, dass es das tut. Ja, weil es ja klar ist, da über das, was vermeintlich schon sehr gut war, geht noch einiges hinaus. Und deswegen bist du ja hier. Oder im Satsang grundsätzlich. Oder setzt dich mit der Wahrheit auseinander. Weil das noch zu toppen ist. Also für das Reale sozusagen, was nicht mehr verschwinden kann. Stell dir vor, es gäbe ein Selbst, das nicht mehr davonlaufen kann. Und man selbst dann auch nicht mehr, du auch nicht mehr davon. Das ist ja das, was passiert. Ja. Die Idee, davonlaufen zu können oder auch mit einem Nein wirklich. Das ist also die Idee, die wir haben. Wir können uns lösen aus dieser Dimension hier und in eine andere gehen oder uns gar nicht mehr damit auseinandersetzen und meinen, wir könnten uns daraus entziehen, was niemand kann. Kann sich nicht aus dem entziehen, weil man ist immer integriert in das, was das Große ist oder ins Bewusstsein und innerhalb des oder jenseits von Bewusstsein die absolute Qualität von Selbst und Sein. Und mit einem Nein denkt man auch, dass man da irgendwas von sich fernhalten kann. Aber wir wissen ja, die Neins sind große Ja's in Form der Konfrontation, die dann kommen muss. Immer. Ja. Also man kann wirklich nichts entkommen. Man kann weder seinem Ja entkommen, noch dem Nein, noch dem Selbst. Ist auch genial. Wenn man das weiß, kann man eigentlich, wenn es denn geht, die ganzen Bemühungen einstellen, irgendwas zu vermeiden oder auch irgendwas zu erreichen. Also wenn alle Bemühungen eingestellt sind, was ist dann?
Naja, ich meine, das betrifft vielleicht auch andere. Da war die Angst vor totaler Abhängigkeit. Ich war immer gewöhnt, also wirklich selbstständig und unabhängig zu sein und zu denken. Und ich habe mich auch durchgesetzt gegenüber anderen. Und so.
Soweit die Interpretation.
Soweit das dem
anstand. Ja, soweit die Interpretation, weil natürlich, wer hat Angst vor Abhängigkeit? Der eben selber abhängig ist oder andere abhängig macht.
Personen sind ja alle abhängig irgendwo.
Ja, yes. Von daher ist es ein Joke. Natürlich haben aus dem Grund viele Angst, vor allem auch im Westen in einen Satsang zu gehen oder mit einem Meister zusammen zu sein, weil sie glauben, dass sie sich von ihrer eigenen Abhängigkeit verabschieden könnten, die immer ist. Ja, das ist besonders verbreitet, aber genau die ist natürlich da und die bedient man dann und ist unglücklich. Aber das ist nichts zu machen, das steht entweder an und dann taucht man da auf und dann setzt man sich damit auseinander mit den eigenen Abhängigkeiten oder eben nicht. Weil was ist denn eine persönliche Struktur anders als eine Abhängigkeit in Bezug auf die persönliche Struktur? Das ist doch das. Etwas zu leben, was wehtut und das dann auch mit aller Macht zu verteidigen. Das nennt man Person. Wie happy kann die sein? Und dann sagt sie, ich will aber auf keinen Fall abhängig sein. Ist aber natürlich mitten in der Abhängigkeit. Das ist klar. Ich meine, das ist der persönliche Spiegel, dass man seine eigenen Abhängigkeiten natürlich verdrängen muss, weil sie, wenn sie eben nicht mehr sind, man sich eben als fehlerhaft sieht oder eben 100 Jahre umsonst gearbeitet, Verteidigungsstrategien aufgebaut und es war alles für die Katz.
Ja, aber je mehr man total nach innen kommt, desto weniger, also desto sicherer ist man in sich selbst. Also dann weiß man, dass es diese Abhängigkeit nicht gibt.
Das, und das ist natürlich die Voraussetzung, aber natürlich kann nicht jeder da starten, aber wenn man an dem Punkt ist und sich wirklich dann einlassen kann auf das, was Qualität ist, ist ja, spricht das ja für sich. Spricht einfach für sich. Ja, die Abhängigkeit ist wichtig in Bezug auf unsere Natur. Also voll abhängig zu sein. Mhm. Ja, weil
die schönste das, Abhängigkeit.
Ja, das ist notwendig, weil wenn man das nicht hat, dann ist man eben abhängig von dem, was einen abhängig macht. Und das, was wir sind, das ist das, was unabhängig macht. Aber das macht den Menschen Angst. Ja.
Ist Liebe die größte Illusion von Abhängigkeit?
Liebe die größte Illusion von Abhängigkeit. Ja, kann man schon sagen.
Ja. Zu lieben dabei, das ist abhängig.
Naja, die Idee ist, dass man mit der Liebe die Abhängigkeit von Beziehungen transzendieren kann.
Die wahre Liebe.
Mit
welcher Liebe?
Naja, mit der Scheinliebe. Mit der Zuneigung. Knoten.
Aber das ist ja auch ein Paradox eigentlich, oder? Weil die Abhängigkeit entsteht ja erst durch die Zuneigung, sonst ist sie ja gar nicht da. Wenn ich sie dann damit transzendieren will.
Aber das ist so. Das ist so. Das haben wir ja gerade herausgearbeitet, dass es so ist, dass wir mit vermeintlicher Liebe meinen, dass wir Distanzen überbrücken oder Bedürftigkeiten erfüllen, die sich nie erfüllen können, weil sie ja eben nur vermeintliche Liebe sind. Das ist ja nicht Liebe, um die es da geht. Es sind Zwänge, es sind ja, Versuche, etwas zu korrigieren. Und zwar immer wieder aufs Neue, ohne da zu einem Resultat zu kommen. Das ist ja das Tragische darin.
Achso, das ist ja letztlich, was mich in die Beziehung treibt.
Ja.
Dann versuche ich mit der Zuneigung das zu kitten. Ja.
Ja, und man versucht natürlich, was versucht man natürlich unbewusst? Man will irgendwo auch diese Distanz eliminieren, weißt du, die da ist, dass man das sowas gibt wie Beziehung, weil das für einen selbst tödlich ist, weil dadurch entsteht die Angst überhaupt zu sein und dann eben die Angst davor eben nicht mehr zu sein. Und dadurch entstehen überhaupt die Bewertungskriterien von Wert und Minderwert. Nur dadurch, dass es eine Beziehung gibt. Wenn es nur dich alleine gibt, wie willst du dich da mies fühlen? Als Loser oder so. Und wenn du weißt, es ist einfach so, dass du zwei linke Hände hast, hast du die. Ja, das ist ganz normal. So, aber wenn du dann glaubst, du müsstest anders funktionieren können und andere machen es vermeintlich besser, hast du ein Problem. Also das ist das die Idee, die mit Liebe verknüpft ist, eben die Beziehung zu transzendieren. Ja. Aber das ist eben keine Liebe, wie gesagt, weil wie Liebe ist, wenn keine Beziehung ist. Verstehst du? Das ist ein Widerspruch dann in sich. Das wäre dann das Paradoxon, dass man versucht, mit einer Nicht-Getrenntheit eine vermeintliche Trennung zu überwinden. Was ist das denn? Da kriegt man wirklich einen Knoten in die Gehirnwindung.
Also Liebe ist für die Person letztendlich die totale Illusion.
Yes.
Und Liebe an sich ist immer, die ist eigentlich gar nicht wegzudenken, weil das Ganze ist Liebe hier.
Ja.
Und dadurch, dass ich da jetzt ein Konzept draufsetze von was ist Liebe und was ist nicht Liebe, ist es jetzt schon schräg.
Ja. Endlich. Yes. Ist vorbei mit der Liebe. Mhm. Vorbeigeliebt.
Ja.
Deswegen sagt man, verliebt ist ein anderes Wort für vorbeigeliebt. Ja. Mein lieber Scholli.
Ganz schön blöd.
Das ist überhaupt nicht blöd, oder?
Ist das
blöd?
Universum ist schon was Schräges irgendwie.
Aber es hat's drauf, es kann alles.
Ja, genial. Genial schräg.
Aber wenn dieses Konzept weg ist und man das nicht mehr leben muss, dann kann man wundervoll nicht gelebte Zuneigung liebevoll ausdrücken.
Ja.
Ja? Im Miteinander sein sozusagen.
Genau. Mhm. Ja.
Weil es dann vom Herzen kommt. Einfach.
Ja, weil es nichts verlangt dann. Mhm. Und dann ist es so. Ja. Mhm.
Dann wird es auch wieder leicht, was geben. Das merke ich so, dann wird es wieder leicht. Macht man sich ja nicht mehr so im Kopf, dann legt man einfach von hier, phasenweise.
Ja. Ja. Das Prinzip ist ja ohnehin schräg, weil man für Liebe kämpft und oder für Freiheit kämpft, die immer schon ist. Oder für das Selbst kämpft. Das ist alles dieselbe Kategorie. Alles ist. Alles ist. Und der Versuch, dahin zu kommen oder dafür zu kämpfen, zu gehen oder es zu erreichen, ist kontraproduktiv, im Grunde genommen. Aber für eine gewisse Zeit ist es notwendig.
Also das mit dem Fokus, den Fokus zu halten, ist ja auch schon schräg, weil der ist ja eigentlich grundsätzlich schon da.
Grundsätzlich ist er schon da, nur eben nicht bewusst. Und das ist, was im Prinzip passiert, dass das ein Bewusstmachen ist oder Bewusstwerden von der vorhandenen Qualität, die sich ansonsten natürlich nicht in den Vordergrund schieben kann, weil sie nun mal einfach selbstverständliche Eigenschaftslosigkeit ist. Ja. Daher können wir sie ja nicht wahrnehmen. Sonst, weißt du, wenn es so wäre, wir könnten diese Qualität immer wahrnehmen, wäre das relativ leicht. Aber das wäre langweilig für das Bewusstsein.
Ja.
Das will ja was erleben. Ja. Will forschen und so weiter. Und sonst gäbe es auch, ich würde sagen, fast keinen Grund für diese Existenz hier. Ja? Der Grund ist ja vermeintlich der, dass ich die Verschiedenheit und Aktionen einfach ausdrücken kann. Aber nicht für jemanden, der es unbedingt braucht. Das auch ist damit nicht gesagt. Mhm. Noch nicht mal Bewusstsein, wo es ja so, wobei es so aussieht, als würde es das brauchen, wenn wir denken, Bewusstsein ist die Basis für alles. Wir nennen das halt so. Aber es ist auch einfach ein Geschehen, ein unpersönliches, spontanes Geschehen. Das hier alles. Ohne Bedeutung und in einer vermeintlichen langen Zeitdauer. Das sind 35 Millionen Jahre oder so ungefähr, wie lange es Menschen gibt und oder der gesamte Kosmos existiert. Das interessiert keinen Menschen, hätte ich beinahe gesagt. Oder Schwein, aber auch die interessieren es auch nicht. Das ist vermeintlich unglaublich lang und dabei ist es eigentlich nichts. In der Idee von Zeit.
Den Zwang, dass es da sein muss. Also es ist da und wir sind Teil dessen und können auch nicht raus.
Nein, niemand kann raus. Mhm. Und es ist da und es ist auch nicht da. Und das ist schon faszinierend. Ja. Mhm. Also das Konzept von Zeit und Werden und Vergehen in Frage stellt eigentlich, was hier das Hauptthema ist, Werden und Vergehen. Mhm. Und das kommt durch die Idee von Zeit und Raum. Mhm. Und wenn die nicht sind, wenn du genau schaust, machst du die Augen zu, das ist eine andere Realität, die sich dir da erschließt, oder eigentlich die wahre Realität. Und wo ist da Zeit und Raum oder wo ist da hier die Welt? Oder wo bist nur du? Fangen wir damit an. Weil durch dich geschieht es, dass du sagst, hier gibt's die Welt. Wenn es dich nicht gibt, wer kann es dann noch sagen? Mhm. Wenn du nicht da bist, kannst du niemand mehr ins Ohr flüstern. Schwierig. Aber sei ehrlich, es hat doch was, oder? Faszinierend. Ja, ja. Faszinierend.
Wenn man da so hingucken kann, ist es gut.
Ja, wenn man dem auf die Schliche kommen kann. So, oder das ist der Spaß, den Bewusstsein hat. Das verbirgt was für sich, tut so, ja, und danach versucht es wieder aufzudecken und sagt, ich habe aber unglaubliche Schwierigkeiten und Gedächtnislücken und erfindet Alzheimer. Und Depressionen und viele andere Geschichten, die das schwierig machen, das wieder aufzudecken. Mhm. Das ist ein ungeheurer Reiz, der da drin liegt.
In dem Moment wäre ja auch alles vorbei. Für das Bewusstsein. Also für wen auch immer. Aber dann ist es halt nicht mehr.
Im Aufdecken noch nicht. Aber gut, wenn das Spiel nicht stattfinden würde, mit Verbergen und Aufdecken, wäre natürlich, gäbe es sowas wie Zeit gar nicht. Nee.
Und es geht erst, wenn es energetisch so weit gelöst ist. Also genau wie wir, wenn wir können das zwar sehen jetzt, es ist ja auch gar nicht so schwer, aber die Energie ist noch da, das weiterzuspielen. Und das lebt sich aus.
No way. Mhm. Ja, das Durchschauen beendet nicht das ganze Universum, aber für dich als Grunderfahrung schon. Darum geht es hier. Mhm. Weil das Universum davon abhängig ist, dass es eine Ich-Idee gibt. Mhm. Davon ist es abhängig.
Permanent durchschauen. Also es dürfen dann keine...
Permanent durchschauen geht nicht. Einmal schauen und Ende. Sonst gäbe es immer wieder die Notwendigkeit, dass ein Schauen geschieht. Das ist nicht der Fall. Es ist selbstverständliches Sein dann.
Aber erst wenn diese Energie sich verbraucht hat, sonst geht es ja nicht. Oder?
So ist das. Mhm. Weitestgehend. Bis zu einem Punkt, den wir nicht kennen. Mhm. Ja, verbrauchen wir sie schön schnell weiter, oder? Im Satzang tut sie das.
Ja.
Natürlich. Mhm. Natürlich. Mhm. Ich meine, sonst könntest du nicht davon sprechen, dass dir mehr Frieden auftaucht. Mhm. Du wärst auch gar nicht mehr hier.
Ich würde gar nicht mehr leben.
Wenn das keine Auswirkung hätte. Naja, das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Natürlich reduzieren sich da die persönlichen Anhaftungen, die Anteile. Was tut das? Du wolltest was sagen?
Wenn ich darf, wollte ich gerne, du sagst ja manchmal, nach dem Satz dann passieren irgendwelche energetischen Dinge.
Davor, währenddessen und danach.
Ja.
Sonst kann ich nicht.
Das ist für mich bestimmt.
Okay.
Und gestern bin ich noch am Abend, also bei Sonnenuntergang, noch wunderschöner Himmel, hier oben am Spazieren gegangen und bin dann zurückgegangen, die Straße. Pension. Und mitten auf der Straße habe ich dann ein kleines Mäuschen gesehen, was sich immer im Kreis dreht. Ich dachte, mein Gott, das macht ja wie ein Derwisch tanzt.
Das war ein Sieg, ja.
Ja. Rechts rum. Und ich denke, warum mache ich das gar nicht wieder auf? Und dann habe ich gemerkt, die sucht ihren Schwanz. Die will den Schwanz fangen, ja. Und das ging weiter und weiter und hat so gestoppt und geguckt, aber sie konnte natürlich nicht erreichen. Und das ging weiter und weiter. Ich habe beobachtet, die hat sich nicht stören lassen von den Autos, die vorbeifuhren. Also es war wirklich so, das habe ich noch nie erlebt. Und da wollte ich auch sagen, dass die Energie, bis sie aufhört, ich konnte nicht so lange warten. Also es war mir dann irgendwie so langweilig. Ich hatte es eine Weile beobachtet, ich dachte, die hört nicht wieder auf. Und irgendwann wird sie wahrscheinlich müde werden. Und dann.
Solange sie denkt, dass sie eine Katze ist, macht sie das weiter.
Genau. Wieso hat sie wahrscheinlich gedacht?
Weil es diesen Spruch gibt, wenn sich die Katze in den Schwanz beißt.
Die Katzen machen das.
Und hat irgendwie.
Ich habe das mal. Vor allem, wenn sie jung sind, dann haben sie es noch. Ja, und das war aber ein ganz kleines Mäuschen, ja. Und das war so. Also,
ich habe es abgeguckt bei der Katze.
Aber ich meine, ja. Und was bedeutet das? Wenn man sich in den Schwanz beißt. Oder immer versucht es gleich.
Wissen wir ja, oder? Das ist ein Beispiel für Samsara. Das war eigentlich nur ein Hinweis für dich, dass du noch ein Stück weit im Samsara festhängst.
Nein.
An diesen Mäuse. Teil, an diesen Mäuse.
Dass man da nicht aufhören muss. Ich bin ja dann weggegangen.
Ja? Okay. Aber was grundsätzlich gemeint war damit, dass eben energetisch was passiert ist, ist natürlich nicht, dass die Mäuse verrückt spielen, sondern in uns im System eben Phänomene auftreten können, bevor man in Satsang kommt.
Davon rede ich schon gar nicht, das ist jetzt sowieso der Fall. Ja. Hm. Das war auch schon.
Ich will nochmal zu dem Hase im Pfeffer.
Nochmal bitte?
Ich will nochmal zu dem Hase im Pfeffer, wo der Hase im Pfeffer ist.
Oh, Okay.
Ich kriege gerade so ein Gespür dafür, dass ich als Kind wirklich meinen Vater voll und ganz wollte. Nicht nur sein Ansehen, Anerkennung, wie ich bin, sondern wirklich ihn für mich haben wollte. Mhm. Und weder das sollte keine Schwester sein, keine Mutter, sondern nur mein Vater und ich. Mhm.
Und warum bist du nicht auf die Idee gekommen, die umzubringen? Anstatt es bei dir selbst zu versuchen.
Es ging so schnell. Für meine Schwester hatte ich viel Hass hier.
Was hatte die?
Ich hatte auch meine Schwester viel Hass.
Ja, sagst du ja gerade.
Und meine Mutter habe ich emotional ausgeblendet. Habe sie immer als eiskalt erlebt, wie wenn keine Beziehung von ihr zu mir wäre. Aber das ist ja Spiegel dessen, dass ich wahrscheinlich meine Beziehung zu ihr auch bekannt habe.
Na klar.
Also alle weg, nur Papa und ich.
Ja. Okay, kommen wir das auch schon näher. Ja. Und dann aus Enttäuschung das klare Nein.
Ja.
Und aus Enttäuschung so weit gehen, dass du deine eigene Weiblichkeit nicht lebst oder eben.
Wow.
Ja. Da auch ein Einbruch ist.
Ja. Ja, das stimmt. Das passt. Also,
Weiß ich, dass es stimmt.
Das ist quasi die Rache dann an ihn. Wie wenn ich ihn dafür bestrafen würde.
Yes. Bestrafen einerseits, andererseits eben in auch der Abwesenheit den Versuch der Aufmerksamkeit von ihm, weil das ist das, was bleibt. Das ist das, weißt du, das ist die Grundenergie, die sich durch alles trägt. Und Bestrafen ist ein Teil, aber der andere ist eben, sich selber in eine Position zu bringen, wo du noch mehr Aufmerksamkeit bekommst.
Okay.
Weil du dann schon wieder auch nicht richtig bist. Verstehst du?
Ja. Wenn ich dich schon nicht dafür kriege, wo ich es eigentlich will.
Yes. Yes, für gutes Klavierspielen war keine Chance.
Ja.
Damit hast du dann für andere Defizite noch einen Spielraum gehabt. Wenn wir es positiv ausdrücken. Ja. Ja. Denke, es ist klar. Ich meine, jetzt hast du dein Thema. Okay. Würde ich so sagen. So hast du es eigentlich. Wenn du es vollumfänglich gecheckt hast, was ich damit ausgedrückt habe, das wir hier nicht verkünden müssen, dann hast du es. Ist klar. Brauchst nicht mehr danach suchen. Dann kannst du sehen, dass alle deine Versuche ein Übertragen von dem Defizit auf alle anderen Positionen in deinem Leben ist. Hast es. Dann brauchst du nur noch zu schauen, wie die Tendenz da ist. Wenn es nötig ist noch. Welchen Umfang das hat. Und dann kannst du beobachten oder schauen, ob dann noch ein Nein ist. Ja. Wenn du weißt, dass es keinen Zweck hat, das aufrechtzuerhalten. Sonst wäre es nicht klar, sonst wäre es nicht durchschaut. Ja. Wenn das nicht klar ist, es kommt bei dieser Struktur nicht das dabei raus, was die Sehnsucht deines ganzen Lebens bisher war.
Der tiefe Schmerz. Ja.
Das natürlich auch, ganz klar. Der hat dann die Chance, wirklich hochzukommen.
Ja, das stimmt, weil mit dem Kampf habe ich ja versucht.
Du hast eine Position bezogen, die gar nicht deine wirkliche Ware ist in deinem Innern. Um dich da abzuschotten. Geht's dir jetzt so damit?
Gerade weil die Idee war, jetzt lasse ich es mal wirken. Aber ich glaube, es ist die Hoffnung, ja, jetzt kommt der Schmerz raus und alles ist erlöst. Aber damit gehe ich ja schon wieder von weg. Merke ich gerade.
Ja.
Es ist noch ein von weggehen gerade.
Ja, zeigt einfach, wie viel Schmerz da drin ist. Und wie viel Sehnsucht, ein Herzblut da drin liegt. und natürlich auch die Energie, also das ist die Hauptenergie, die da drunter ist. Weil das ist der Versuch mit dem klaren Nein und dem Versuch, sich unempfindlich zu machen, dass diese Berührtheiten und die Verzweiflung, die da ja ist, darüber, dass es nicht passiert, dass die einfach da sich nicht zeigen können. Ist gut, dann jetzt wirklich da bei dir zu sein und das wahrzunehmen, was da auftaucht. Und dann eben zu schauen, was das Nein macht, wie sehr dich das davon wegzieht, von dem, was wirklich gerade ist. Du musst damit rechnen, dass es dein ganzes System umkrempelt, denn das ist, was ich jetzt wahrnehme, dein System. Und dann verschwindet die ganze Ambivalenz, die ich auch immer wahrnehme, die es schwierig macht, mit dir in Kontakt zu sein. Das ist so schwierig.
Das ist Grauen. Ja, nein, es ist ja zu dir genauso.
Ja, natürlich, klar. Und es wird dann nicht bedient. Von hier wird das nicht bedient. Schauen wir mal. Sonst muss ich vielleicht wieder hier wegziehen.
Deshalb hat sich auch alles so falsch angefühlt. Also, oder vieles jedenfalls.
Ja.
Das ging nicht zusammen.
Es sind immer Doppelbotschaften, die von dir kommen. Ja, immer. Ja. Es gibt auch Momente, da ist es nicht so jetzt, aber die Grundenergie ist die, dass man denkt, naja, okay, weiche von mir. So ungefähr. Ja, das ist so, wie man empfindet, was man muss gar nicht wissen, aber jetzt natürlich noch deutlicher. Daher wollte ich auch unbedingt, dass wir das jetzt aufdecken, damit es mir besser geht. Was geht ab?
Ich arbeite mit.
Ja, ich sehe es. Einige tun das. Ja, weil die ganzen Tabus, ich meine, sind da eben mit inbegriffen in die Geschichten. Daher ist es so zentral und so wichtig auch. Aber wir machen hier Tabula Rasa.
Die zwei Damen, die wir gestern und heute gehört haben, jetzt also, die sind dabei geblieben und haben nicht aufgegeben. So sind sie, konnten sie an ihr Thema kommen, was nicht leicht ist. Es braucht immer eine Beständigkeit und dabei bleiben, weil sonst knackt man das nicht.
Hm. Ja. Ja, um sowas knacken zu können, muss auch das ganze Universum einfach mitmachen. Oder vielmehr es in Gang setzen überhaupt. Das tut es ja. Wir führen ja nur aus hier.
Arbeitet bei mir auch schwer.
Ja.
Dann hatte ich dann noch die Situation mit 13, dass ich mit meinem Vater alleine das Haus dann umgebaut habe, meine Großmutter. Dreiviertel Jahr lang. Als dann meine Geschwister und meine Mutter nachgekommen sind, da kam ich mir total verraten vor.
Hm.
Vielleicht habe ich das auch noch nicht abschließend angeschaut, dachte ich zwar, hätte ich schon viel mitgearbeitet, aber vielleicht ist da noch was.
Hm. Ja, das mehr dahinter war, als einfach, dass die beiden nur die Qualität genommen haben, mit deinem Vater allein zu sein, sondern dass da im Hintergrund eigentlich noch mehr lief. Naja, was gäbe es sonst?
Ja, es war schon dann so ein ähnlicher Zustand für mich, auch wenn alles ganz in Ordnung war, aber trotzdem war es so, wie es war. Ne? War in die Schule gegangen, habe gekocht, habe gewaschen und habe auch abends dann eben noch umgebaut. So.
Daran ist ja nicht, grundsätzlich nichts zu kritisieren, in irgendeiner Form. Außer da entsteht eine Vorstellungswelt, die eben dem, was die Umstände wirklich waren, damals nicht entspricht.
Mhm.
Das ist ja der Punkt, der relevant ist.
Ja, vor allem die Zeit danach war halt so schlimm für mich.
Weißt du, diese Dinge, die wir erleben, sind doch eigentlich immer nur ein Hinweis darauf, was in uns vorgeht, wo unsere Sehnsüchte sind oder unsere Bedürftigkeiten die Defizite meist. Und die können wir auch sehen, wenn wir jetzt uns beobachten in der Art und Weise, wie wir leben. Da müssen wir nicht nur schauen nach früher, aber wenn du siehst, wie du jetzt lebst und wie deine Befindlichkeiten sind, wie deine Partnerschaften verlaufen sind und was da deine Ansprüche waren, wie erfüllt oder nicht, dein Antrieb dafür war, mit anderen zusammen zu sein und gleiches ab mit dem, wie deine Geschichte mit deinem Vater war, dann wirst du sehen, da gibt es Parallelen. Und da kannst du da auf diese Weise, wenn du dich da erforst, auch im Nachhinein drauf kommen. Auch so, wie du jetzt lebst und deine Einstellung sind oder wie du dich vielleicht jetzt zurücknimmst und sagst, ich lebe jetzt gar nicht mehr, und weil das nicht erfüllt ist. Also wenn, dann geht es auch da nur um unerfüllte Sehnsüchte, die da noch sind. Ja.
Die müssen wir einfach nur sehen. Und dann
sehen und verstehen, dass sich das nie in irgendeiner Form so für dich umsetzen wird. Weil diese ganzen Geschichten, die ganzen Vorstellungen, die wir haben und Ideen, was dabei rauskommen muss, werden sich nie erfüllen, bei niemandem. Mhm. Weil es alles schräg ist. Es ist alles grundsätzlich schräg.
Das zu sehen reicht dann schon, um das...
Wenn du siehst, dass da nichts dabei rauskommt und du siehst, okay, dann warum sollte ich nach dem Prinzip noch leben, wenn ich sehe, das ist vollkommen schräg. Warum sollte ich da noch irgendwelche Hoffnungen haben, die meine Präsenz jetzt hier, meinen Frieden jetzt einfach nur stören? Wenn das klar ist und du Argumente hast, das nicht mehr zu bedienen, kann das aufhören. So trocknet man den Sumpf aus, indem er dem das Wasser entzieht. Wasser heißt das Unbewusste. Wenn es dann bewusst ist, ist es was anderes. Wenn der Sumpf trocken gelegt ist. Aber das sieht gerade so aus, als würdest du aufgeben. Resignieren.
Ja, weil diese ganze Hoffnungslosigkeit und diese unglaubliche Traurigkeit ist gerade so präsent.
Aber das ist, was in dir schon lange ist und gärt und was eben nach irgendeinem Ausdruck drängt, der durchschaut werden muss, ob er stimmt oder nicht. Ob es Ebenen sind, die du dir nicht erfüllst im Leben, weißt du? Wo es darum geht, dir die zuzugestehen und zu erfüllen, oder ob es eben Defizite sind, die eine Fiktion sind in dir und die sich niemals erfüllen werden, aber die eine Verzweiflung sind, wie zum Beispiel jetzt eine Ehe mit deinem Vater. Das wird vermutlich nicht mehr passieren. Mit dem Prädikat ganz sicher. Und das ein bisschen zu sortieren.
Ja, das denke ich, habe ich gut bearbeitet, dass das nicht...
Sehen wir doch gerade, dass es noch nicht der Fall ist, sonst wärst du jetzt nicht verzweifelt. Mhm. Wenn du es gut gearbeitet hättest, wäre dann die Verzweiflung, die darunter liegt, unter all den Geschichten, die das versuchen zu verdecken, okay, wäre dann in irgendeiner Form in den Vordergrund gekommen. Und du hättest sie dann spüren müssen. Also wenn man seine Grundthemen erledigt hat, ist man nicht in Hoffnungslosigkeit. Das ist vollkommen unmöglich. Mhm. Das ist ein Widerspruch in sich.
Weil ich vermutlich nie richtig bereit ist zu fühlen.
Ich glaube, dass du ein Stück weit gar nicht da warst. Weil jetzt ist das, was du gerade ausdrückst, für mich ist Verzweiflung, Resignation und nicht präsent. Also du willst irgendwo gar nicht damit zu tun haben. Ja.
Und wie kann ich das ändern?
Indem du dir dessen bewusst wirst, dass das so ist und woher das kommen mag. Welcher Aspekt von dir es ist, der verzweifelt ist und der enttäuscht ist vom Leben. Wenn du auf die Weise da rankommst, weil ich den finde, es ein sehr wertvoller Moment jetzt, dass das so auftauchen kann und gesehen werden kann und vielleicht einen anderen Blickwinkel bekommen kann, dann kann sich das erlösen. Und nicht, wenn du in der Verzweiflung bleibst, in der Hoffnungslosigkeit und trotzdem da im Hintergrund eine Hoffnung ist, die immer wieder die Hoffnungslosigkeit bewirkt. Siehst ja, was es mit dir macht, dass du jetzt eine Weile in Satsang bist. Du bist gar nicht lange dabei, aber intensiv dabei. Und du siehst, was es bewirken kann, dass eben die Dinge, die unbewusst sind, nach oben kommen können. Total genial. Also mit anderen Worten, das ist der Hinweis darauf, verliere deine Natur nicht aus dem Blick und gib nicht auf. Du bist jetzt gerade am Anfang, du fängst jetzt gerade an zu leben. Das davor war, weiß ich nicht, was es war.
Kampf.
Ja. Gegen das und damit nicht wirklich dich einlassen können und nicht wirklich da sein, nicht wirklich leben. Aber das kann jetzt anfangen. Du bist gerade am Anfang, ist cool. Stehst du, Start auf Null gesetzt. Das Programm.
Die Resignation wird auch daher, weil ich ja schon so viel probiert habe, die Dinge zu verarbeiten.
Das ist eine Idee. Die Resignation ist die, dass sich das nicht erfüllt hat, was sich erfüllen soll. Wonach du immer noch strebst.
Okay.
Verstehst du? Und natürlich versuchst du das mittels der Methoden auch zu erreichen.
Mhm.
Weil du bist noch nicht an dem Punkt, dass du es bisher verstanden hast. Und daher versuchst du auch mit den Methoden, das alles hinter dir zu lassen. Versuchst du nach wie vor dem nachzugehen, was deine Begierde ist oder dein Defizit ist. Mit den ganzen Methoden, die du genutzt hast, auch. Ja, weil da bist du jetzt gerade, verstehst du? Wenn die dazu dienen würden, das Thema zu erlösen, sodass du keins mehr hast, prima. Aber du bist jetzt gerade an einem Punkt, wo das Thema wirklich kumuliert und du damit total konfrontiert bist. Weißt du, wolltest auch im Retreat noch nicht scheitern, aber du musst scheitern, verstehst du, mit den Versuchen, die du da unternimmst. Du musst wirklich hinschauen. Das, was ich da Deva vorhin gesagt habe, wie besonders es ist, wenn man dabei bleibt und wirklich hinschaut, dann sieht man das und kann es erlösen. Also kannst du uns alle anderen möglichen Methoden nutzen, aber wenn du nicht hinschaust, hilft das nicht. Bereitschaft muss da sein. Die Bereitschaft ist deswegen nicht da bei den meisten Menschen, bei dir im Moment auch noch nicht, weil das bedeutet, dass sich diese Bedürftigkeit, diese Begierde und die Hoffnung, die da drin liegt, dass sich die nie erfüllen wird. Verstehst du? Das bedeutet das totale Scheitern von deinem Lebensstrang sozusagen. Ich habe jetzt 40, 50 Jahre habe ich versucht, dass ich eine Ehe mit meinem, sag's jetzt mal, eine Ehe mit meinem Vater eingehen kann. Das wird sich nie erfüllen und das will man natürlich nicht, will man nicht wahrhaben. Aber das heißt das Ende jeder Hoffnung. Aber dann beginnt die Realität, wenn das klar ist, dann kann wirklich gesehen werden, was ist möglich, was ist dein Ausdruck, der sich nicht fixiert an irgendwas, an irgendeinem Erleben, wie gesagt, wenn das so ist, mit jemand anderem. Wenn man sich daran festmacht und an einer Unmöglichkeit, dass ich das ausdrücken kann, dann kann man sein eigenes Leben gar nicht leben. Ja? Und das steht für dich an. Deswegen sage ich, du bist auf Null gesetzt, wenn du dich jetzt da dem widmest und die Möglichkeit hast, dass du dich schauen und nicht mehr bedienen musst. Kannst du von vorne anfangen, aber du bist schon jemand, der weiß, wie es geht, du weißt, wie man sich die Schuhe zumacht und so weiter. All das musst du nicht mehr lernen. Nicht ganz bei Null, aber du kannst in Bezug auf die Möglichkeiten, die du hast, was Leben für dich bietet, kannst du nur von vorne anfangen. Das ist total cool.
Und was ist der Schlüssel, da wirklich hinzuschauen?
Hinschauen zu wollen. Wir haben es ja schon fast auf dem Tablett präsentiert.
Ja.
Das wirklich durchschauen zu wollen. In dir zu sehen, wie du diesen Mechanismus lebst und welcher es ist und welchen du lebst.
War das vorher nicht dran, dass es mir nicht gelungen ist? Oder?
War vorher nicht dran. Niemand gelingt das. Das ist ein Geschenk, wenn das klar wird, was da schräg läuft. Das ist, also ich betrachte es als ein Geschenk. Von niemanden an niemanden im Prinzip, aber es steht an. Wir können nicht mehr wegsehen, du kannst auch nicht mehr wegsehen. Da brauchst du keine Schuldzuweisung, das ist nicht sinnvoll. Ist niemand, der es besser hinkriegen könnte, als du dann jetzt. Stehst du? wenn es dran ist.
Ja, eher so die Angst, ich schaff's wieder nicht, ne?
Hast du noch gar nicht versucht.
Diesmal noch nicht.
Eben. Ja. Aber das ist auch Geschichte, verabschiede ich von der Geschichte. Ja. Das ist eine alte Geschichte, die nicht dient. Der Verzweiflung eine Chance, das ist ganz wichtig, um diese Schicht einfach mal so abzulösen, weißt du, die da ist. Gib dem eine Chance.
Wie eine Chance da sein lassen. Ja.
Ja. Yes. Glaube nicht, du musst jetzt, wenn du hier im Satz bist, gut drauf sein. Mhm. Das ist ein Irrtum. Solange diese Energie noch in dir ist, brauchst du ein Ventil, dass sie auftauchen und dann dein System verlassen kann.
Das Ventil ist das Hinschauen, da sein dürfen.
Ja, dich zu schauen, wie deine Tendenzen sind, sodass du das nachvollziehen kannst, was in dir gesehen wird. Und dann mit den Gefühlen, die da sind, sein. Wann immer sie auftauchen. Grundsätzlich natürlich. Mhm. Und schauen, wie die Tendenz ist, sich selbst runterzuziehen. Die hast du ja. Und zu sagen, es klappt sowieso nicht und so weiter. Dass du das auch siehst, dass es nicht sinnvoll ist.
Und wenn man an seine Themen kommt, können sich auch körperliche Symptome, können sich dann auch lösen.
Natürlich.
Wo kein Arzt weiß, was los ist, aber man selbst spürt irgendwas im Körper und dann unterdrückte Sachen von Gefühlen und so können sich am Körper auch ganz stark ansammeln.
Tun sie immer, das geht immer Hand in Hand. Im Grunde genommen löst sich das erst aus dem Körper ein Stück weit, sodass überhaupt das Thema in den Vordergrund kommen kann und entsprechend die Gedanken in dir auftauchen oder Bewusstheit sichtbar wird. Das hängt immer damit zusammen, dass im Körper schon was in Bewegung ist. Also es ist nicht, dass ein Gedanke auftaucht und der macht dann den Rest im System. Das nicht. Geht alles Hand in Hand. Wenn es ansteht, dass sich die Form ein Stück weit erlöst und die Themen sich erlösen, dann beginnt es auf der Ebene. Und alles Mögliche kann sich dann heilen. Yes. Aber auch erstmal Symptome zeigen, die so aussehen, als würde man krank werden. Auch das kann passieren. Man kriegt, was man einen dicken Arm kriegt oder ein dickes Knie oder was weiß ich, alles dicken Mögliche.
Körper. Dicken Körper habe ich gestern gehabt. Ganz aufgeschwemmt. Ganz merkwürdig.
Ja, das kann alle möglichen Ausmaße annehmen, aber wenn man da nicht gleich zum Arzt geht und einen Moment wartet und zuschaut, kann man sehen, wie es sich wieder ändert.
Mir kam es gestern oben und unten auf. Also ich glaube nicht, dass es am Essen lag, wirklich.
Wäre es anderen so gegangen, nein.
Also,
Ne? Und
du bist ja auch ganz munter jetzt hier.
Ja.
Insofern ist es einfach eine Reinigung.
Es war auch frei, dass so eine Alte irgendwie rauskam oben und unten. Also erst um 9 Uhr, dann bin ich auf meinem Weg. Ja, also ich habe schon gemerkt, nee, das kann jetzt nicht, sonst wäre es jetzt irgendwie länger noch irgendwie, würde ich nicht kriegen.
Genau, ja, du wärst dann nicht in der Lage, was zu essen und so weiter.
Nee. Naja, also ich habe jetzt bisher auch noch so ein Zwieber gegessen und ich lasse es auch mal vielleicht dabei.
Hm.
Aber vielleicht soll ich diese innere Leere spüren und dass das Alte irgendwie, boah, bin irgendwie ganz
Ja, gut, sehr gut.
Das ist schon phänomenal.
Haben wir gut gemacht. Ohne was zu tun.
Schade.
Sind die angenehmsten, also sind unangenehme Momente, sich natürlich zu übergeben, Durchfall zu haben, aber andere Geschichten, die länger dauern, sind schwieriger zu nehmen. Und,